Wir haben noch einmal richtig deftige Kost heute. Offenbarung 20, einer der umstrittensten Abschnitte zumindest in der Bibel. Nicht ganz einfach. Wir haben letzte Woche über das tausendjährige Reich gesprochen. Das Millennium heißt nichts anderes als das tausendjährige Reich. Auf Lateinisch, das tausendjährige Reich des Messias Jesu. Und wir haben über die drei Sichtweisen gesprochen. Gabi, machst du das Bild bitte nochmal rein? Genau, hier haben wir die drei Sichtweisen. Also, erste ist der Prämillennialismus. Prä heißt vor, also Jesus kommt vor dem Millennium wieder. Es gibt zwei Strömungen. Das eine ist der historische Prämillennialismus oder Prämillenarismus. Und nach dieser historischen Form ist die Gemeinde der Empfänger des Reiches. Also es ist so ein neutestamentliches christliches Reich, könnte man sagen. Zweite Form ist der Dispensationalismus oder der dispensationalistische Prämillennialismus. Die sehen das Reich vor allem erfüllt mit einem jüdischen Charakter, die Erfüllung von Gottes Verheißungen im Alten Testament an die Nation Israel. Und dann die anderen Sichtweisen sind der Postmillennialismus, also Post heißt nach, Jesus kommt nach dem Millennium wieder. In dieser Sichtweise wird die Menschheit immer mehr evangelisiert und mit dem Evangelium erreicht, bis wir am Ende so eine Art goldenes christliches Zeitalter haben hier auf dieser Erde. Also sehen es auch als ein irdisches Reich. Und dann kommt Jesus nach dem Millennium wieder. Und die letzte Form ist eigentlich eine Variante von dem Postmillennialismus, der Amillennialismus. A bedeutet so viel wie kein, was gemein ist, es gibt kein buchstäbliches irdisches Millennium auf der Erde. Die glauben schon an ein tausendjähriges Reich, aber sehen das geistlich erfüllt in dem Gemeindezeitalter, also jetzt in der Zeit, in der wir leben. Und sie haben mit dem Postmillennialismus gemeinsam, dass sie glauben, dass Jesus nach dem Millennium wiederkommt. Nur so als Wiederholung. Heute wollen wir Kapitel 20 durchlesen zusammen. Und ich werde euch zeigen, wie die verschiedenen Sichtweisen das auslegen. Aber zuerst einmal wollen wir das ganze Kapitel durchlesen zusammen, damit wir einen Überblick bekommen. Das Kapitel lässt sich ganz natürlich in drei Abschnitte einteilen. Die ersten sechs Verse haben wir die Beschreibung des Millenniums, des tausendjährigen Friedensreiches, des Messias Jesus. Im zweiten Abschnitt, Verse 7 bis 10, haben wir die Beschreibung von einer letzten Rebellion Satans und der ungläubigen Menschen gegen Gott und sein Volk. Und dann im letzten Abschnitt, Vers 11 bis 15, haben wir eine Beschreibung von dem letzten Gericht. Und der Fokus ist da vor allem das Gericht über die Ungläubigen. Also lasst uns gemeinsam durchlesen und erstmal beobachten, was wir in diesem Text finden. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also das Erste, was wir sehen hier, ist, dass Satan gebunden wird für 1000 Jahre. Die Frage ist, ist das ein buchstäblicher, wortwörtlicher Vorgang oder ist es ein Bild für einen geistlichen Vorgang? Und ich persönlich habe da gar nicht viel Zweifel drüber, dass es sich wie so oft in der Offenbarung um symbolische Bildsprache handelt. Es ist apokalyptische Literatur, die lebt von der Bildsprache. Satan ist ein Geistwesen, das wissen wir. Er wird uns hier schon bildlich als Drache und als Schlange beschrieben. Deswegen erwarte ich auch nicht, dass er mit einer irdischen, buchstäblichen Kette gebunden wird. Und ich erwarte mir auch nicht, dass er in ein buchstäbliches Gefängnisloch reingeschmissen wird, wo mit einem Schlüssel abgeschlossen wird. Ich glaube, hier läuft ein Film ab vor den Augen oder im Kopf des Johannes, der dem Johannes eine geistliche Realität beschreibt. Und zwar, Gott wird das Wirken Satans einschränken. Und wie weit er das einschränkt, werden wir noch diskutieren. Wir sagen manchmal, wir sind die Hände gebunden. Ist auch ein Bild eigentlich. Satan sind hier die Hände gebunden. Wovon? Wir lesen hier von dem Verführen der Nationen. Und was das bedeutet, sehen wir darin, wenn wir weiterlesen, was passiert, wenn er wieder losgelassen wird. Im zweiten Abschnitt lesen wir, dass er die Menschen aus allen Nationen versammelt zur Rebellion gegen Gott, zum Kampf gegen Gott und sein Volk, seine Heiligen. Eine spannende Frage ist hier natürlich, wann wird Satan gebunden werden oder wann wurde Satan gebunden vielleicht? Aus dem Text wissen wir, zu Beginn des Millenniums passiert es. Könnt ihr vielleicht mal so in eurem Hinterkopf mal ein bisschen die Bibelstellen, die ihr kennt, durchlaufen lassen? Fallen euch andere Stellen im Neuen Testament ein, die das beschreiben, dass Satan eingeschränkt wird oder besiegt wird? Und seht ihr da vielleicht Hinweise darauf, wann das geschehen wird oder wann das geschieht? Andere spannende Frage ist natürlich, wenn es hier von 1000 Jahren spricht, geht es hier um buchstäbliche 1000 Jahre, genau 1000 Jahre, 1000 mal 365 Tage. Manche glauben das. Oder ist es symbolisch zu nehmen, diese Zahl, 1000? Für mich wäre es überhaupt kein Problem, wenn es genau 1000 Jahre werden, aber mich würde es wundern, persönlich, wenn in diesem Buch irgendeine Zahl buchstäblich oder wortwörtlich zu verstehen wäre. Ist ein hochsymbolisches Buch. Wir haben schon 24 Älteste gesehen. Erinnert uns an die 24 Ordnungen von Priestern im Alten Testament. Die 24 Ältesten repräsentieren die Gemeinde. Und dann haben wir schon oft die Zahl 7 gesehen. Das ist eine sehr prominente Zahl in der Offenbarung. Und wir haben die 144.000 gesehen und die Zahl 666. Meiner Meinung nach alles symbolische Zahlen. Und jetzt sehen wir die Zahl 1000. 10 mal 10. Mal sehen. Was bedeutet die Zahl 1000? Wenn wir das wissen wollen, müssen wir in der Bibel nachforschen, wie die Zahl 1000 verwendet wird im Rest der Schrift. Und da sehen wir, manchmal wird es wörtlich verwendet, da spricht es zum Beispiel über die Tausendschaften Israels, also das Heer Israels war in Einheiten von 1000 Soldaten organisiert. Oder von mir aus, jemand hat 1000 Schekel als Brautpreis bezahlt für irgendjemanden. Aber ganz oft wird diese Zahl 1000 bildlich gebraucht. Zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 1. Da sagt Mose zu dem Volk: Der Herr, euer Gott, hat euch zahlreich werden lassen und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Der Herr, euer Gott, füge zu euch noch 1000-mal so viel, wie ihr seid, hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. Also nochmal 1000-fach. Markus hat ein Lied geschrieben, in dem es heißt, 1000-fach vergeben, 1000-fach verzeihen. Ich kenne manche Amis, die können das Lied nicht singen, weil sie das Gefühl haben, sie fluchen. Aber was heißt das? Jesus wird 1000-fach vergeben? Heißt das, beim 1001. Mal wird er nimmer vergeben? Oder was meint der Markus, wenn er davon singt, dass Jesus 1000-fach vergeben wird? Ist ein Bild, oder? Jesus wird immer wieder vergeben oder zumindest sehr oft, sehr viel vergeben. Oder von mir aus, vielleicht sagt eine Frau zu ihrem Mann, ich habe dir schon 1000-mal gesagt, du sollst deine Socken wegräumen.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, du auch. Na, und wie reagieren wir? Wir sagen nicht, ah, nee, das stimmt nicht, Schatz, es waren nur 267 Mal. Nee, wir wissen, was sie meint. Sie ist abgenervt. Es ist Bildsprache, wir verstehen das. Und so ist es auch in der Bibel. Josua 23 heißt es zum Beispiel, ein Mann von euch jagt 1000, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Heißt das wirklich, jeder einzelne Mann jagt 1000 Feinde? Ist ein Bild hier. Psalm 50, Vers 10, mein ist alles Getier des Waldes, sagt der Herr, das Vieh auf 1000 Bergen. Oh, okay, was ist mit den Tieren auf den 1001. Berg? Gehören die nicht Gott? Natürlich, er ist der Schöpfer, alle Geschöpfe gehören ihm. Und das wird ausgedrückt hier mit dieser Zahl 1000. Hohelied 4, Vers 4, sehr interessant. Da sagt der Liebhaber zu seiner Geliebten, dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Immerhin. Und dann heißt es, 1000 Schilde hängen daran, alles Schilde von Helden. Oder Jesaja 60, Vers 22, der Kleinste wird zu 1000 werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen. Eine messianische Passage hier auch. Oder Daniel 7, Vers 10 ist die Stelle, auf die sich der nächste Vers bezieht. Da sehen wir den Thron Gottes und da steht, tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Wie viel sind Tausende mal Tausende? Ist gar nicht wichtig. Es geht darum, es sind viele. Das wird damit ausgesagt. Die Bibel verwendet tausend auch zeitlich. Psalm 84, Vers 11. Kennt ihr alle wahrscheinlich. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Oder 5. Mose 7, Vers 9. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Oh, was ist mit der 1001. Generation? Für die gilt das genauso. Bildsprache für viele Generationen. Interessant ist 1. Chronik 16, ist parallel mit Psalm 105, ist dasselbe und wir sehen da einen Parallelismus in dieser Passage. 1. Chronik 16, Vers 15, da steht, gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Generationen hin, den er geschlossen hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, für Israel zum ewigen Bund. Also 1000 Generationen ist ja parallel mit ewig, also symbolisch für eine vollkommene Zeit, für die Ewigkeit. Psalm 90 sehen wir was Ähnliches, die Ewigkeit Gottes im Gegensatz zur Vergänglichkeit der Menschen. Da ist es, 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht, das waren 3 Stunden. Petrus zitiert diesen Psalm und sagt, beim Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also Gott ist ewig, Gott ist außerhalb der Zeit. Interessant übrigens, Adam wurde fast 1000 Jahre alt. Methuselah, der älteste Mensch, der je gelebt hat, wurde 969 Jahre alt. Also nicht ganz 1000. Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem ihr von der Frucht esst, müsst ihr sterben. Gibt die Geschichte von einem Kind, das Gott im Gebet fragt, Gott, stimmt es, dass für dich 1000 Jahre wie ein Tag sind? Und Gott sagt, ja. Und Herr, könnte man auch sagen, dass 1000 Jahre wie eine Minute sind für dich? Ja. Und können wir auch sagen, dass 1000 Euro für dich so viel sind wie ein Cent? Ja. Oh Herr, kannst du mir bitte einen Cent geben? Und der Herr sagt, ja gerne, warte mal eine Minute. Also ich glaube, es gibt ausreichend Gründe, warum es sich bei 1000 hier um eine symbolische Zahl handelt. Zahl, die zu verstehen ist als lange Zeit, als perfekte Zeit. Ich persönlich glaube an ein Millennium, aber ich erwarte nicht, dass es unbedingt genau wortwörtlich 1000 Jahre ist. Also Satan wird für eine lange Zeit gebunden. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass in dieser Zeit der Messias herrscht und seine königlichen Priester mit ihm. Vers 4, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wer sind sie, wird uns nicht wirklich gesagt hier, gell? Aber bis jetzt waren es zumindest immer die 24 Ältesten, die wir auf Thronen gesehen haben in der Offenbarung. Auf Thronen im Himmel. Interessant, auch in Lukas 22 sagt Jesus zu seinen Aposteln, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. 1. Korinther 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden. Und ihr wisst, in der Offenbarung sind die meisten Verse Anspielungen auf irgendeinen Vers im Alten Testament. Die alttestamentliche Stelle, auf die die Offenbarung sich hier bezieht, ist Daniel Kapitel 7. Ich lese euch mal vor, wer mitlesen will, die Verse 9 bis 14. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus, 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Das Bild werden wir auch noch sehen heute. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren, Tiere waren bildlich für Reiche im Alten Testament, wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Unser Herr Jesus regiert und wir regieren mit ihm. Und dann lesen wir weiter, und ich sah die Seele derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Interessant, dass wir öfter mal lesen in der Offenbarung, dass Johannes die Seelen gesehen hat. Bin mal gespannt, wie Seelen ausschauen. Aber hier sehen wir als zweite Gruppe die Seelen der Märtyrer. Im Kapitel 9, im Kapitel 6, Vers 9 haben wir sie gesehen unter dem Altar im Himmel. Und da bitten sie Gott, sie zu rächen. Und sie werden dort interessanterweise bekleidet mit weißen Kleidern. Also da sehen wir Seelen, die bekleidet werden. Auch interessant. Und dann lesen wir weiter, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre, also die Treuen Gottes, eine dritte Gruppe, und vielleicht ist es dieselbe wie die zweite Gruppe, oder manche sehen alle als eine Gruppe, hier die Märtyrer auf den Thronen mit Jesus. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Oder wörtlich steht bei mir in der Anmerkung, heißt es, sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Sie herrschten mit Jesus. Und ganz abgesehen von allen Details, über die wir diskutieren können, hier in Offenbarung 20 ist das für mich die Hauptaussage. Das ist die geistliche Realität der Märtyrer, der treuen Zeugen für Jesus. Oh Mann, das war furchtbar, als der Onkel Stephanus gesteinigt wurde oder als mein Pastor Paulus hier einen Kopf kürzer gemacht wurde. Oh Mann, das Bild wird mir nie aus dem Kopf gehen, als hier das Schwert gefallen ist und der Kopf gerollt ist. Ah, das Bild werde ich nie vergessen. Oh, aber am schlimmsten war, wie sie meinem Papa in der Arena den wilden Tieren vorgeworfen haben, und oh, diese Schreie und das Brechen der Knochen und das Blut, oh, schrecklich, ich bin heute noch traumatisiert. Es war die Realität für die Christen damals. Oder vielleicht ist für dich der Krebs, der deinen Papa weggerafft hat, vielleicht furchtbar, schrecklich. Und ich glaube, Gott würde uns hier sagen, bleib nicht an diesem Bild hängen, sondern hier, das ist das wahre Bild. Der Papa und der Paul und der Stefan, die sitzen auf dem Thron. Die sind nicht tot, die leben. Jesus hat zu Martha gesagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ja, die treuen Zeugen sind mit Jesus. Sie sitzen auf Thronen. Sie herrschen. Und im Vers 6 werden wir sehen, dass sie glücklich sind und dass sie heilig sind. Und das heißt auch, dass sie heil sind. Und das gilt auch für uns. Hey, egal, was du gerade durchmachst. Anfeindungen, finanzielle Verluste, vielleicht ist es der Krebs oder eine Beziehungskrise. Schau dir dieses Bild an. Das ist deine Bestimmung, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist deine Zukunft, das ist deine Hoffnung. Und das ist geistlich schon Realität für uns. Jesus sitzt auf dem Thron und herrscht. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Er hat alle deine Umstände unter seiner Kontrolle. Und du darfst mitherrschen mit ihm. In Epheser 2, Vers 6 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist unsere geistliche Position. Wir sind geistlich in Jesus. Und weil Jesus auf dem Thron sitzt, sitzen wir in ihm und mit ihm auf seinem Thron über dieses Universum. Und wir sind in ihm mehr als Überwinder, wie der Paulus gesagt hat. Das heißt, du darfst deine Umstände in der Gnade Jesu beherrschen. Du musst nicht bitter werden wegen dieser Krankheit oder von mir aus wegen dieser Scheidung. Du kannst vergeben. Du kannst das Böse durch das Gute überwinden. Du musst dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen lassen. Du kannst siegreich sein über die Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Ich meine, du kannst, wenn du wirklich willst, aber du musst nicht mehr. Du hast die Autorität, Nein zu sagen zu deinem Fleisch, zu diesen sündigen Impulsen, die da sind, im Namen Jesu. Und du kannst siegreich sein über den Teufel und seine Freunde, über Versuchungen, über all seine Lügen. 1. Korinther 10 heißt es, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und du kannst siegreich sein über deinen Schweinehund. Und du kannst das Evangelium mit Zuversicht verkündigen. Weil du bist ein Königskind. Du bist ein Prinz. Du bist eine Prinzessin. Du darfst mitherrschen mit deinem Papa, mit dem König. Oder von mir aus mit deinem älteren Bruder Jesus. Das ist die Realität. Du bist ein königlicher Priester. Und abgesehen von allen eschatologischen Aspekten und Streitereien ist das Millennium für mich ein Ausdruck dafür. Das ist, was Gott zu meinem Herzen spricht in diesem Kapitel. Gott der Sohn ist auf dem Thron. Kann man sich leicht merken, gell? Gott der Sohn ist auf dem Thron. Und wenn wir Jesus vertrauen, sind wir in Jesus und in ihm bin ich ein Sohn und ich bin mit ihm auf dem Thron. Halleluja. Das ist die Hauptaussage für mich. Und es gibt mir Perspektive, das gibt mir Zukunft, das gibt mir Hoffnung, es gibt mir Vision, das gibt mir einen Sinn und einen Zweck für mein Leben. Das ist meine Identität in Christus. Und das ist meine geistliche Position und meine geistige Zukunft in ihm. Und das wird immer mehr so sein. Die erfahrbare Realität dieser Wahrheit wird immer größer und immer größer, bis ich bei ihm sein werde, von Angesicht zu Angesicht, in seiner Herrlichkeit. Vers 5, und die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Also jetzt geht es hier um diejenigen, die das Zeichen des Tieres angenommen haben, um die Götzendiener, um die Ungläubigen, um die Rebellen gegen den König Jesus. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Also wir lernen hier, es gibt eine erste Auferstehung und es gibt einen zweiten Tod. Das heißt, es gibt auch eine zweite Auferstehung und einen ersten Tod. Wir werden noch besprechen, was das bedeuten könnte. Nur so viel. Erstmal, wer zweimal aufersteht, wird nur einmal sterben. Aber wer nur einmal aufersteht, wird zweimal sterben. Lass mal durch deinen Kopf gehen. Ich weiß nicht, ob das was für dich tut. Aber das ist die Formel, die bestimmt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Wer zweimal aufersteht, stirbt nur einmal. Wie James Bond. Aber wer einmal aufersteht, der stirbt zweimal. Im zweiten Abschnitt sehen wir den Versuch von Satan und seinen Mitrebellen, die er gegen Gott aufstachelt, gegen Jesus und die Seinen zu kämpfen. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde oder des Landes, in dem Fall würde es hier über den Nachbarn Israels sprechen, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Hier haben wir wieder Gog und Magog, haben wir schon im Kapitel 19 gesehen. Und ursprünglich sehen wir die in Hesekiel 38 und 39. Ist eine Anspielung auf eine antike Schlacht hier zwischen heidnischen Nationen und Israel, die wir dort in Hesekiel beschrieben sehen, in der dann Gott eingreift für sein Volk und dem Ganzen ein Ende bereitet. Und es ist nicht ganz klar, um welche Schlacht es sich da handelt. Manche glauben, dass es während den Makkabäerkriegen war, also in der Zeit zwischen Alten und Neuen Testament, so 2. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Andere sehen es in der Zeit Esther, ist das erfüllt, wie auch immer. wenn er hier von den vier Ecken der Welt spricht, dann klingt das nach einem globalen Phänomen. Das heißt, Satan versammelt Gottes Gegner auf der ganzen Welt. In Hesekiel übrigens wird so gesagt Gog aus Magog. Also es gibt einen Typen, einen Herrscher namens Gog, und der herrscht über Magog, über eine Region. Hier wird gesagt Gog und Magog, also scheinbar repräsentieren die rebellische Nationen. Die jüdischen Rabbiner haben Gog und Magog als Symbol für die rebellischen Nationen im Psalm 2 gesehen. Im Psalm 2, ersten vier Verse, heißt es: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist der Messias, also eine messianische Stelle. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und das sehen wir hier, Vers 9. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Je nach Sichtweise ist es das irdische Jerusalem oder das geistliche Jerusalem, die Gemeinde Jesu weltweit. Und Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Das erinnert uns an Elia in 2. Könige 1. Da hat Gott den Propheten gerettet, dadurch, dass er seine Feinde durch Feuer vom Himmel abgefackelt hat. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch in Hesekiel 38 und 39. Also wir haben wieder mal eine Schlacht, die abgesagt ist. Gott ist allmächtig, Gott gewinnt immer. Denk dran, das nächste Mal, wenn du versucht bist, gegen Gott zu kämpfen, ist aussichtslos. Gott gewinnt immer, okay? Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Vers 11, dritter Abschnitt. Und ich sah einen großen, weißen Thron, spricht von Heiligkeit wahrscheinlich, und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Der herrliche, ehrfurchterbietende, allmächtige, ewige Gott. Wir sollten Ehrfurcht haben vor Gott. 2. Petrus 3 wird was Ähnliches gesagt. Petrus schreibt: Es wird aber der Tag des Herrn, der Gerichtstag, kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also der Big Bang, der Urknall, ist nicht zu Beginn der Geschichte, sondern am Ende der Geschichte. Es macht Boom und dann kommt das Gericht. Und jeder Mensch wird sich vor Gott verantworten. Ob du das glaubst oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, ganz egal, dann wirst du an ihn glauben und du wirst Rechenschaft ablegen müssen für dein Leben vor Gott. Und stell dir das einfach mal vor. Heute wäre der letzte Tag der Menschheit hier auf dieser Erde.
Halleluja.
Morgen zieht Gott den Schlussstrich unter die Geschichte. Oder sagen wir, es kommt auf selbe raus, heute wäre dein letzter Tag, denn morgen wirst du sterben und vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen für dein Leben und für deinen Glauben oder deinen Unglauben. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und dass du bei Gott sein würdest, wenn heute dein letzter Tag ist und du morgen hier abtrittst? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und wenn das so wäre, wie würdest du heute leben? Gäbe es Dinge, die du anders tun würdest heute als geplant? Was würdest du tun? Was würdest du nicht tun? Es ist wert, darüber nachzudenken. Ist eine sehr realistische Möglichkeit, dass es so sein könnte. Und so dieser alte Spruch, lebe jeden Tag, als wär's dein letzter, da ist viel Weisheit drin. Es ist gut, jeden Tag so zu leben. Gut, jeden Tag bereit zu sein für die Ewigkeit. Vers 12 sehen wir das letzte Gericht. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Also jetzt nicht die Größe, sondern die Wichtigen und die, die Macht hatten und die keine Macht hatten. Auf dieser Erde, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das Buch des Lebens ist. Wir sehen hier Bücher, Gott weiß alles und er ist absolut gerecht. Niemand wird sich vor ihm verstecken können oder irgendwas verstecken können im letzten Gericht. Und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades, das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, also alle Toten. Sehen wir das letzte Gericht. Wir, die wir an Jesus glauben, wir sind schon gerettet. Wir sind schon freigesprochen. Weil Jesus hat unsere Schuld bezahlt am Kreuz. Er hat dort unseren Platz eingenommen und Jesus wurde am Kreuz bestraft für unsere Sünden. Deswegen werden wir nimmer bestraft für unsere Sünden. Jesus wird in der Ewigkeit unser Strafverteidiger sein und sagen, Papa, der Günther und die Nina, die gehören zu mir. Der Vater wird sagen, okay, alles klar. Ist geregelt. Ist schon erledigt. Also unsere Werke werden beurteilt werden als Evidenz für unseren Glauben. Auch um uns zu belohnen für das, was wir getan haben hier in dieser Welt mit der richtigen Motivation für Jesus. Also es wird um Belohnungen gehen für uns, nicht ob wir errettet sind oder verdammt sind. Im 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen als dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wenn aber jemand auf dem Grund, auf dem Fundament, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird, das Feuer von Gottes Gericht. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Und das ist wunderbar. Gott verbrennt alles weg, was nicht gut war, und in der Ewigkeit wird nur das Gute bleiben. Und dafür werden wir belohnt. Wunderbar. Auf der anderen Seite, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Das wird uns leid tun. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Hier, mit rauchendem Gewand noch vielleicht. Aber egal, wenn du auf Jesus vertraut hast, wirst du gerettet sein, das ist sicher. Und ich hoffe mehr als das, ich hoffe, du wirst einen Lohn haben. Und es ist gar nicht schwer, Belohnungen zu verdienen, Schätze im Himmel. Jesus hat gesagt, wenn du nur irgendjemandem ein Glas Wasser gibst in meinem Namen, und dann wirst du belohnt werden, garantiert, 100%. Es ist nicht schwer. Fokus hier in der Stelle ist das Gericht der Ungläubigen. Und bei ihrem Gericht geht es nicht um Belohnungen, die werden keine Belohnung haben, sondern es geht um Verdammnis. Um den Schuldspruch für ihre Sünden, um die Hölle, die sie sich redlich verdient haben. Menschen, die Jesus abgelehnt haben, werden nicht aufgrund von Jesu Werk gerichtet, wie wir, sondern aufgrund ihrer eigenen Werke, aufgrund ihrer eigenen Selbsterlösungsversuche, und die sind nicht gut genug. Es ist nicht so, dass schlechte Menschen in die Hölle kommen und gute Menschen in den Himmel kommen. Das Gespräch hatte ich mit dem Mann auch diese letzte Woche. Aber das ist ein Märchen, das ist ein Mythos. Die Bösen kommen in die Hölle, die Guten kommen in den Himmel. Die Wahrheit ist, ohne Jesus kommen alle in die Hölle. Weil Jesus hat gesagt, es gibt nur einen Guten und es ist Gott. Und in der Bergpredigt hat er gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und frag dich mal ehrlich, bist du und warst du immer absolut perfekt? Na, du auch nicht? Okay. Dann bist du schon verdammt durch deine Sünde. Und dann hast du eine Chance und die ist Jesus. Seht ihr Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee, der Tod des Todes. Und wenn jemand nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. In die Hölle. Griechische Wort dafür ist Gehenna. Kommt von dem Hinnomtal. Das Tal außerhalb von Jerusalem, südliche Tal außerhalb von Jerusalem. Ihr wisst, Jerusalem ist begrenzt von lauter Tälern. Das Hinnomtal war ein Ort des Götzendienstes. Ein Ort, wo sie Menschenopfer dargebracht haben für ihre Götzen. Und der König Josia hat es damals deswegen zur Müllhalde gemacht. Und da hat ständig Feuer gebrannt. Wir könnten sagen, das war so die Müllverbrennungsanlage Jerusalems. Und das ist, was die Hölle ist. Die Hölle ist die Müllhalde des Universums. Wo Menschen ewig getrennt sind von der Gemeinschaft mit Gott, für die wir geschaffen sind. Totale, definitive, ultimative Zielverfehlung. Jesus hat gesagt, dort wird Weinen sein und Zähneknirschen sein. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir hier im Kapitel 21 und 22 lesen werden, die nächsten Wochen. Ewigkeit mit Gott. Und wie kann das sein? Wie kann ein guter Gott Menschen in die Hölle werfen? Das hören wir immer wieder, oder? Wie kann ein guter Gott Menschen in die Hölle werfen? Er tut es gar nicht. Er tut es nicht. Das ist nicht sein Herz. Das war nie sein Plan für dich. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Herz. Dass wir alle gerettet werden und seine Herrlichkeit erfahren. Und er hat es möglich gemacht. Denkt an Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigartigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass die, die nicht glauben, schon verdammt sind durch ihre Sünde. Aber die, die Jesus glauben und vertrauen, die werden gerettet. Gott liebt dich. Und deswegen hat er persönlich einen Weg geschaffen, den wir nie schaffen werden können. Und dieser eine Weg ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also nein, nicht Gott wirft dich in die Hölle. Es gibt einen Weg. Du wirfst dich selbst in die Hölle oder du gehst selbst in die Hölle, wenn du in deiner stolzen, rebellischen, ungläubigen Haltung Jesus gegenüber verharrst. Gott hat dir sogar ein Kreuz in den Weg gestellt. Und du musst um ein Kreuz herumgehen, wenn du in die Hölle gehen willst, wenn du nichts mit ihm zu tun haben willst, wenn du verloren gehen willst. Und dann sagt Gott, okay, dann respektiere ich deine Entscheidung auch. Aber das ist nicht sein Herz, das ist nicht sein Plan für dich. Schlüsselfrage heute ist, ist dein Name geschrieben im Buch des Lebens? Stehst du da drinnen? Bist du dir sicher? Und du kannst dir sicher sein, wenn du Jesus hast und wenn Jesus dich hat. Und wenn das noch nicht klar ist für dich, dann hey, triff heute deine Entscheidung für Jesus. Vertrau dich ihm an. Morgen könnte es zu spät sein. Morgen könntest du schon in der Ewigkeit sein und dann ist es zu spät. Dann gibt es keine zweite Chance. Es gibt keine Wiedergeburt oder Reinkarnation oder all diese Lügen des Teufels, die er erfunden hat. Das ist Quatsch. In Hebräer 9, Vers 27 steht, den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Deswegen ist jetzt in diesem Leben deine Gelegenheit und die Herausforderung an dich, deine Entscheidung zu treffen. Was machst du mit Jesus? Wirst du deinen Retter annehmen? Wirst du ihm nachfolgen? Und ich werde später nochmal eine Einladung aussprechen dazu und wir wollen Gelegenheit geben heute. Denn das ist wichtig. Um es abzuschließen, nochmal kurz eine Zusammenfassung der verschiedenen Sichtweisen, wie sie diesen Abschnitt sehen. Und ich mache das jetzt ganz, ganz schnell, weil schon wieder knapp mit der Zeit. Wir nehmen die prämillennialistische Sichtweise einfach zusammen. Und Sie sehen das so, dass die Ereignisse im Kapitel 20 chronologisch auf die Ereignisse im Kapitel 19 folgen. Das heißt, Jesus kommt wieder auf die Erde, richtet dort wortwörtlich ein buchstäbliches irdisches Reich auf und Satan wird komplett gebunden während dieser Zeit. Also der ist arbeitslos, der ist untätig während dem Millennium. Die erste Auferstehung in dieser Sicht ist die leibliche Auferstehung der Gläubigen. Die werden leiblich auferweckt und regieren mit Jesus, physisch mit Christus auf dieser Erde. Für mich das stärkste prämillennialistische Argument ist, wenn hier steht im Vers 4, sie wurden lebendig, dasselbe Wort für die Gläubigen zu Beginn des Millenniums, wie im Vers 5 für die Auferstehung der Ungläubigen nach dem Millennium. Im Vers 5 heißt es von den übrigen Toten, sie wurden nicht lebendig, also dasselbe Wort hier. Und das Argument ist hier, deswegen muss hier eine leibliche Auferstehung gemein sein, weil offensichtlich die am Ende auferstehen, ist eine leibliche Auferstehung. Im Neuen Testament wird das Wort Auferstehung auch immer in diesem Sinn leibliche Auferstehung gebraucht, außer in Lukas 2, Vers 34 und Johannes 11, Vers 25. Also in dieser Sichtweise, die erste Auferstehung ist die leibliche Auferstehung der Gläubigen vor dem Millennium und die zweite Auferstehung wäre die leibliche Auferstehung der Ungläubigen nach dem Millennium. Der erste Tod ist der leibliche Tod, physische Tod, Trennung von Leib und Seele. Zweite Tod ist der geistliche Tod, die Trennung von Gott in der Ewigkeit, der Feuersee, wie es hier geschrieben steht. Trennung in der Beziehung. Manchmal sagen wir zu jemandem, du bist für mich gestorben. Das heißt, unsere Beziehung ist gestorben. Und das ist der Punkt hier. Beziehung mit Gott ist gestorben. Das ist der zweite Tod. Und in dieser Sicht versammeln sich die Nationen wortwörtlich zum Krieg gegen Jerusalem oder die Gemeinde, je nach Sichtweise. Und dann greift Jesus ein und dann kommt das letzte Gericht. Andere Sichtweise, das war die Prä-Sichtweise. Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich wieder. Die anderen fassen auch zusammen, die zwei Post-Sichtweisen. Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich wieder. Die sehen die Gerichtsereignisse im Kapitel 19 und im Kapitel 20 parallel. Und das passiert, wenn Jesus wiederkommt, also nach dem Millennium. Und in dieser Sichtweise fängt Kapitel 20 in der Offenbarung einen neuen Abschnitt an. Wie gesagt, die Postmillennialisten sehen das Millennium als ein irdisches, goldenes, christliches Zeitalter auf dieser Erde, wo Menschen sich in Massen bekehren, wo die Regierungen christlich werden, also das Himmelreich auf Erden fast. Und dann kommt Jesus wieder. Die Amillennialisten sehen das tausendjährige Reich symbolisch als Jesu geistliche Herrschaft über die Gemeinde oder seine Herrschaft in den Herzen der Gläubigen. Und seine Gläubigen regieren mit ihm im Himmel, in diesem Zeitalter der Gemeinde. In dieser Sichtweise dieser Postsichtweise ist Satan nicht völlig gebunden, sondern sie betonen hier, dass hier steht, es geht um das Verführen der Nationen. Also Satan wird in dem Sinn gebunden sein, dass er die Nationen nicht mehr verführen kann oder täuschen kann. Und wann wurde Satan in diesem Sinn gebunden? Sie sagen, beim ersten Kommen Jesu, durch seinen Dienst, durch sein Werk am Kreuz im Besonderen. Im Kolosser 2 lesen wir, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie völlig zur Schau gestellt, öffentlich. In ihm hat er Triumph über sie gehalten. In Matthäus 12 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Also in dieser Sichtweise ist das damit gemeint, dass Jesus Satan gebunden hat. Lukas 10, er sprach zu den Jüngern, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und er sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, bildlich für dämonische Wesen, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Und dann natürlich hat Jesus seine Jünger ausgesandt, der Missionsbefehl, ausgesandt, das Evangelium allen Nationen zu verkündigen und zu predigen. Und Satan kann die Ausbreitung des Reiches Gottes nicht aufhalten. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Es kommen immer mehr Heiden zu Jesus, zu der Gemeinde, in das Reich Gottes. Das ist diese Sichtweise. Das stärkste Argument, finde ich, für die Nicht-Prämillennialisten ist, dass es überall in der Bibel, wo es über die Auferstehung gibt, also überall sonst außer hier, immer nur über eine Auferstehung spricht. Eine Auferstehung von allen. Zur gleichen Zeit Johannes 5, Vers 28 und 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also scheinbar eine Auferstehung von allen. 2. Thessalonicher 1, Matthäus 25, Gleichnis von den Böcken und den Schafen. Johannes 6, Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Also die Vater mir gegeben hat, werde ich auferwecken, wann? Am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und in der Bibel ist klar, wenn wir auferstehen oder wir werden auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. 1. Korinther 15, bei seiner Ankunft. Daher ist am letzten Tag, ist es am letzten Tag nach dem Millennium. Und die Entrückung ist gleichzeitig mit der Wiederkunft und der Auferstehung der Toten. 1. Thessalonicher 4. Soweit diese Sichtweise. Die erste Auferstehung in dieser Sicht ist eine geistliche Auferstehung. Sie würden es eher so lesen, sie lebten. Also sie lebten weiter, selbst wenn sie gestorben sind. Nicht, sie wurden lebendig. Also wie es einen geistlichen Tod gibt, wie wir hier leben, gibt es auch eine geistliche Auferstehung. Ist die Auferstehung Jesu. Und wir bekommen Anteil an ihm, wir sind mit auferweckt mit ihm, in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekehren und wir von Neuem geboren werden aus dem Geist Gottes. Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Geistliche Leben. Von dem geistigen Tod in das geistliche Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten, offensichtlich die geistlich Toten, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Also in dieser Sichtweise, die erste Auferstehung geistliche Auferstehung, geistliches Lebendigwerden. Und die zweite Auferstehung dann am Ende des Millenniums, die leibliche Auferstehung aller Menschen, wenn Jesus wiederkommt. Und der erste Tod ist der leibliche Tod und der zweite Tod ist der geistliche Tod, wie gehabt. Und das sind so die Feinheiten, die Unterschiede in diesen Sichtweisen. Und wenn es hier über den Kampf spricht, sehen Sie das eher als geistlichen Kampf, den natürlich Jesus gewinnt. Also soweit, sehr, sehr verkürzt und im Schnelldurchlauf. Ich bin ja nicht wirklich gerecht geworden, aber so die verschiedenen Auslegungstraditionen. Nur, dass ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie diese Leute, diese Theologen zu ihren Standpunkten kommen und ihr könnt das selber weiter studieren. Ich persönlich nehme von den Amillennialisten mit diese Betonung, dass Jesu Herrschaft schon heute aufgerichtet ist und dass wir schon heute mit ihm regieren dürfen. Und von den Postmillennialisten und den Prämillennialisten nehme ich mir mit diese Betonung auf das Irdische, auf das Praktische sozusagen. Wir beten, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und es erinnert mich daran, dass meine Nachfolge Jesu nicht nur was Theoretisches ist, was Theologisches, was Intellektuelles, Geistliches. Nee, es ist ganz praktisch. Und ich will praktisch, konkret Reich Gottes bauen, hier in dieser Welt und seine Liebe weitergeben und mit Zuversicht das Evangelium verkündigen. Lass uns zum Abschluss gemeinsam eine Bibelstelle lesen, nämlich Epheserbrief Kapitel 2. Schlag das auf mit mir bitte. Epheser 2, ab Vers 5. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum, ich mag diese Superlative, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an unserer Wiese in Christus Jesus. Das ist deine und meine Zukunft in Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben. Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk. Durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also hier sehe ich auch beides. Wir sind schon mit auferweckt mit Christus, wir dürfen mit ihm herrschen, aber Gott hat auch konkrete gute Werke für uns vorbereitet, damit wir in ihnen leben. Das Reich Gottes ist auch praktisch und anfassbar und konkret hier in unserer Mitte. Amen?
Amen.
Und zu guter Letzt, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast und du dir daher nicht sicher bist, dass du im Buch des Lebens geschrieben stehst, ist der erste Adventssonntag. Wir denken dran, dass er für uns gekommen ist. Was für einen besseren Tag gäbe es, um es mit Jesus und mit Gott klar zu machen, als heute. Und wenn es du bist heute Morgen und du sagen willst, ja, ich möchte mich heute entscheiden, Jesus anzunehmen und mich ihm allein anzuvertrauen, meine Selbstgerechtigkeit loszulassen, meine Selbsterlösungsversuche und ihn allein zu ergreifen und ihm zu vertrauen und dem, was er am Kreuz für mich getan hat. Und ich möchte mich ihm hingeben. Wenn das dich betrifft und sagst, ja, ich will das heute festmachen, ich will sicher sein, dann gib mir einfach ein kurzes Zeichen und heb kurz die Hand. Einfach als Entscheidung. Und hey, wenn du nicht vor uns dich bekennen kannst, vor wem sonst? Wir freuen uns alle, wenn du das tust. Gibt es jemanden, der das heute festmachen will? Dann schieb die Entscheidung nicht auf. Triff sie heute. Wichtigste Entscheidung deines Lebens wird bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringst. hoffe, dass es für alle klar ist, die hier sind. Wenn dich nicht traust, die Hand zu heben, dann kannst du auch gerne auf irgendjemanden zukommen und sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen heute. Das ist was zwischen dir und Gott. Aber behalte es nicht nur für dich. Bezeuge es auch anderen. Steh dazu. Jesus hat gesagt, wer mich mit der Zunge bekennt und im Herzen glaubt, der wird gerettet werden. Preis dem Herrn, dass er einen Weg bereitet hat, bei ihm zu sein in seiner Herrlichkeit. Und Vater, dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der herrscht und der regiert. Ich danke dir, Herr, dass es nicht der Teufel ist, der uns beherrscht hier. Ich danke dir, dass es nicht wir selbst sein müssen, die Gott spielen müssen, so ganz lächerlich eigentlich, Gott zu spielen in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir uns von dir beherrschen lassen dürfen, dem wahren und dem lebendigen Gott, dem Schöpfer. Und ich danke dir, dass du uns Leben gebracht hast, dass wir mit dir auferstanden sind und dass wir mit dir schon im Himmel sitzen, geistig gesprochen. Und dass es eines Tages Realität sein wird und wir von Angesicht zu Angesicht sehen werden und deine Herrlichkeit sehen werden und wie wir gelesen haben, dass du bis in alle Zeitalter diesen übergroßen Reichtum deiner Gnade an uns erweisen wirst. Das ist unvorstellbar für uns und es ist unverdient und es ist unglaublich, aber wenn wir es nicht glauben würden. Aber wir sind so dankbar. Und ich danke dir, dass du uns eine Zukunft und eine Hoffnung gegeben hast. Und dass wir mit Zuversicht leben dürfen heute. Weil wir deine Kinder sind. Weil wir Königskinder sind. In dir, Jesus, und mit dir regieren und herrschen dürfen. Schon jetzt in dieser Welt. Und dafür danke ich dir. Echt für diese Perspektive, für diesen Sinn, für diese Hoffnung. Danke, Herr. Amen.